Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Werden die Restriktionen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verlängert, gar verschärft? Vieles deutet vor dem morgigen Treffen der MinisterpräsidentInnen mit der Bundeskanzlerin darauf hin. Hören wir Hamburgs ersten Bürgermeister Peter Tschentscher.
Der Rückgang der Neuinfektionen ist bezogen auf die Dauer der Maßnahmen, wie lange sie jetzt schon wirken, zu gering. Insbesondere vor dem Risiko neuer Virusmutationen, deren Auswirkungen wir derzeit nicht gut beurteilen können, muss also voraussichtlich der Lockdown verlängert werden.
Die politische Debatte bilden wir hier im Deutschlandfunk gleich ab. Dazu auch ein Gespräch mit der gesundheitspolitischen Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Nach der Wahl des CDU-Vorsitzenden machen wir eine Bestandsaufnahme der Union und uns beschäftigt der Fall Nawalny, gestern festgenommen, heute verurteilt. Beginnen wir also mit dem Blick auf das Pandemiegeschehen. Zunächst hatte das Robert-Koch-Institut heute nur etwas über 7000 positiv getestete Neuinfektionen gemeldet. Ein Wert, der aufgrund von noch ausstehenden Meldungen vergleichsweise gering war. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet mit Nachmeldungen inzwischen eine Zahl von 8.800. Das sind aber immer noch die niedrigsten Montagszahlen seit Ende Oktober. 214 neue Todesfälle wurden ebenfalls gezählt. Die Gesamtinzidenzzahl für die vergangenen 7 Tage, die ist aber immer noch weit vom angepeilten Ziel von 50 entfernt. Sie liegt deutschlandweit bei 134,4. Im stark betroffenen Sachsen und Thüringen, da gibt es Landkreise mit Inzidenzzahlen über 400. Und dann ist da natürlich die Sorge vor Mutationsvarianten, die Politik gerade antreibt. Bei Diskussionen über eine mögliche Ausweitung oder gar Verschärfung der Lockdown-Maßnahmen. Morgen trifft sich die Bund-Länder-Runde und Volker Fintermer bringt uns vorab auf den Stand.
Wir waren ja schon mal auf dem Weg runter, vor einigen Wochen, und dann baute sich die nächste Welle schon wieder auf,
sagt Gesundheitsminister Jens Spahn, um sogleich eine Einschränkung hinterherzuschieben.
Wir haben das Risiko dieser Mutationen, die eben sehr wahrscheinlich zu einer höheren Ansteckungsrate führen. Und auch daher macht es Sinn, jetzt die Zahlen, soweit es geht, runterzubringen, um dann wirklich sie kontrollieren zu können.
Zwar gibt es bislang keine Belege dafür, ob und inwieweit die neuen Virusmutationen auch zu einer neuen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Pandemie in Deutschland führen. Für Irritationen sorgte eine neue Mutation an der Klinik in Garmisch-Partenkirchen, an der dort 35 Patienten erkrankt sind und die nicht mit den bekannten Varianten aus Großbritannien und Südafrika identisch ist. Ob diese Variante aber auch als ansteckender gelten kann, ist nach Aussage des klinischen Direktors Clemens Stocklausner noch offen.
Eine Mutation alleine macht noch nichts aus. Da macht es Sinn, den Experten die Zeit zu geben und erstmal das vollständige Bild sich anzuschauen, ob und wenn ja, welche weiteren Mutationen entdeckt sind. Zusätzlich können wir im Moment überhaupt nicht einordnen, ob es auch eine klinische Relevanz hat.
Heute erst hat das Gesundheitsministerium eine neue Verordnung erlassen, durch die man einen besseren Überblick über die in Deutschland zirkulierenden Varianten des Coronavirus gewinnen will. Dafür soll die genetische Analyse der Viren ausgebaut und ein bundeseinheitliches Meldesystem eingerichtet werden, was es bislang noch nicht gibt. Aber zugleich gilt die mögliche Ausbreitung der Mutation als Begründung für verschärfte Maßnahmen, etwa die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften, wie sie seit heute in Bayern gilt. Über 34 Millionen Bürger erhalten dem Gesundheitsminister zufolge in den kommenden Tagen Gutscheine für jeweils 3 solcher Masken. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ist jedoch skeptisch, ob es genug für alle gäbe, wenn man die Maskenpflicht bundesweit ausdehnen würde. Unbestritten ist jedoch, dass das Arbeiten im Homeoffice noch verstärkt werden soll. Arbeitsminister Hubertus Heil erklärte dazu nach dem Corona-Kabinett:
Wir werden bei der Ministerpräsidentenkonferenz auch über eine Verschärfung der Arbeitsschutzregeln sprechen. Dazu habe ich Vorschläge im laufenden Verfahren gemacht. Und wenn wir uns morgen politisch verständigen, werde ich sie unverzüglich per Rechtsverordnung auch umsetzen. Mir ist wichtig, dass auch in diesem Zusammenhang wir in beiden Bereichen, beim Thema Homeoffice und bei den Arbeitsschutzstandards, zu konsequenten Überlegungen kommen.
Und dann ist da noch die Frage nach den verschärften Ausgangsbeschränkungen, die weiter im Raum steht.
Für mich sind sie eben und bleiben sie genauso wie die 15-Kilometer-Regelung vor allem synonym dafür, dass es um weniger Kontakte im Privaten geht.
Aber den Gesundheitsminister treiben da auch Zweifel um, ob da weitere Verbote angemessen sind, zumal es ja auch darum geht, die Bevölkerung weiter mitzunehmen und eine hohe Akzeptanz für die fortdauernden Beschränkungen zu erreichen. SPD-Politiker Karl Lauterbach fordert dagegen eine klare Ausgangssperre ab 20 Uhr. Die niedersächsische Landesregierung hat sich bereits für eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar ausgesprochen, jedoch ohne weitere Verschärfungen. Auch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat sich für eine Verlängerung der bestehenden Regeln ausgesprochen. Ob es da noch weitere Verschärfungen geben muss, hängt für sie von den Erkenntnissen und Berichten der Wissenschaftler ab.
Volker Finthammer berichtete aus Berlin. Ich habe vor dieser Sendung mit Christine Aschenberg-Dugnus gesprochen, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion. Sie ist für den Landesverband Schleswig-Holstein im Bundestag. Und ich wollte von ihr wissen, ob sie angesichts einer gesamtdeutschen Inzidenz von 134,4 eine andere Möglichkeit als eine Verschärfung von Maßnahmen sieht.
Ja, sicher, denn wir können ja nicht alle paar Wochen weitere pauschale Grundrechtseinschränkungen diskutieren. Das halte ich für den falschen Weg, weil wir müssen natürlich auch schauen, wie ist die Inzidenz nicht nur bundesweit, sondern wie ist sie auch in den Landkreisen oder in den Ländern, in den Bundesländern. Und darauf muss ich meine Maßnahmen runterbrechen. Und ich muss Ihnen auch sagen, unser eigentliches Ziel ist doch, dass wo wir alle uns hinter versammeln, dass wir die hohen Todeszahlen reduzieren und dass wir die übervollen Intensivstationen leer bekommen wollen. Und das schaffen wir doch nur, indem wir eben unsere Risikogruppen besser schützen. Das sagen übrigens auch alle Wissenschaftler. Und da höre ich im Moment nicht so viel.
Aber schützt man Risikogruppen, vulnerable Gruppen nicht am besten, indem man den Inzidenzwert gering hält?
Das sehe ich nicht so. Also ich sage mal, wenn Sie die Restaurants schließen, alle, dann hilft das jetzt den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims wenig. Das meine ich ja. Wir müssen doch immer gucken, ob die Maßnahme auch spezielle Wirkungen entfaltet. Und das stört mich auch an diesen permanenten Verschärfungen, dass wir gar nicht erst abwarten, wie denn die letzte Maßnahme überhaupt gewirkt hat. Denn wie gesagt, die Zahlen gehen doch runter. Und mich würde auch interessieren, aufgrund welcher Datenlage denn jetzt überhaupt entschieden wird. Und wir brauchen einen Fahrplan, nicht nur für weitere Beschränkungen, sondern auch für Lockerungen.
Aber sehen Sie Lockerungen angesichts der aktuellen Inzidenzzahlen tatsächlich als möglich an?
Im Moment nicht, aber als Perspektive. Wir müssen doch eine verlässliche Perspektive aufzeigen. Im Moment merken wir doch, dass die Akzeptanz der Bevölkerung unglaublich leidet, weil jeder sagt, sie können es nicht verstehen. Und vor allen Dingen, wenn wir pauschale Maßnahmen aussprechen, wie zum Beispiel die Ausgangssperre ist im Gespräch, das muss doch eine klare rechtsstaatliche Haltung sein, dass man begründen muss, warum gerade Ausgangssperren wirksam sind. Mhm. Denn nicht das Verlassen der Wohnung ist doch gefährlich, sondern der Kontakt, der vielleicht entsteht. Da müssen wir doch ganz klar auf die Maßnahmen schauen. Und das sehe ich im Moment überhaupt nicht.
Aber Stichwort Ausgangssperre. Frankreich beispielsweise hat ja eine Ausgangssperre jetzt sogar schon ab 18 Uhr. Das ist wirklich eine sehr strikte Maßnahme. Führt das aber auch ein mit der Begründung, dass man so weiter die Schulen offen halten möchte. Also da ist eine klare Schwerpunktsetzung, mit der eine harte Maßnahme begründet wird.
Ja, aber ich muss halt immer sagen, eine Maßnahme ist dann verfassungswidrig, wenn etwas bundesweit beschlossen wird, ohne Rücksicht auf das konkrete Geschehen vor Ort. Und ich muss berücksichtigen, gerade ich als Schleswig-Holsteinerin, gerade mein Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine Inzidenz unter 50. Erklären Sie den Menschen mal, warum die abends ab 19 Uhr nicht mehr raus dürfen sollen. Das ist doch absurd.
Also Ihre Präferenz wäre dann eine ganz klare Hotspot-Regelung?
Eine klare Hotspot-Regelung. Also wir brauchen einheitliche Maßnahmen, wir brauchen eine Art Ampel. Aber man muss schauen, dass man das regional dann auch umsetzt. Und ich wiederhole mich, wir müssen den Menschen auch eine Perspektive geben, damit sich auch an die Maßnahmen gehalten werden kann. Denn dieses permanente Wechseln, also alleine die Personenregeln, mit denen man sich treffen kann, das wird doch alle paar Wochen geändert. Da kommen die Menschen überhaupt nicht mehr mit. Das ist das, was ich als Rückmeldung erhalte von den Bürgerinnen und Bürgern. Und das müssen wir doch mal beenden.
Heißt also, wenn wir uns zum Beispiel Landkreise angucken, die aktuell eine Inzidenzzahl über 400 haben, da haben wir ja in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen tatsächlich Landkreise, in denen ist es so schlimm, da würden Sie eine Ausgangssperre dann unter Umständen nicht ausschließen.
Das ist richtig. Also in einzelnen Hotspots, wenn ich sage, ist es wirklich eine so hohe Inzidenz, aber dann gehe ich ja nach regionalen Gegebenheiten, dann kann das letztmögliche Mittel sein und darauf stelle ich eben auch ab. Dass man immer schaut, ist es auch wichtig für eine Reduktion des Infektionsgeschehens. Und deswegen sind diese pauschalen Ausgangssperren für mich absolut unverhältnismäßig.
Das ist ja derzeit nicht das Einzige, was in der Diskussion ist. Insbesondere die SPD argumentiert auch, dass Arbeitgeber stärker in die Pflicht genommen werden müssen, was Homeoffice-Regelungen angeht. Da gibt es interessante Zahlen von der Hans-Böckler-Stiftung, dass im November nur 14% der deutschen Erwerbstätigen im Homeoffice gearbeitet haben. Beim ersten Lockdown im April waren es 27%. Muss der Gesetzgeber aus Ihrer Sicht hier tatsächlich bei den Arbeitgebern mehr Druck machen?
Also ich denke mal, jeder Arbeitgeber hat ja auch die Fürsorgepflicht, dass er Maßnahmen ergreift, dass sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht infizieren. Und ich bin der Meinung, bevor wir jetzt staatlich irgendetwas regeln, sollte doch der öffentliche Arbeitgeber erstmal anfangen, ein gutes Beispiel geben, gerade in den Verwaltungen Homeoffice zu ermöglichen. Das scheitert aber meistens daran, dass überhaupt keine Laptops vorhanden sind, dass gar kein Homeoffice möglich ist. Und insofern sehe ich bei vielen Arbeitgebern auch schon eine große Affinität dazu, Homeoffice zu ermöglichen. Aber mit einer Verpflichtung, und das wird ja gerade diskutiert, dass man im Grunde eine Beweislastumkehr einführen möchte, dass der Arbeitgeber begründen muss, warum der Arbeitgeber nicht im Homeoffice ist. Also das ist ein bürokratischer Aufwand und vor allen Dingen die Behörden können das doch überhaupt nicht kontrollieren. Muss jetzt der Bäcker erklären, warum sein Bäcker die Brötchen nicht im Homeoffice backen kann? Das ist doch absurd.
Ja, das ist jetzt der Extremfall, aber auch im Büro, da gibt es ja zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die berichten, dass sie von ihren Arbeitgebern schon fast gezwungen werden, zur Arbeit zu kommen, dass da durchaus auch Druck ausgeübt wird. Also muss man da den ArbeitnehmerInnen nicht ein bisschen mehr an die Hand geben, dass sie tatsächlich auch ein Recht bekommen, zu Hause zu bleiben und sich zu schützen?
Sicher könnte man da Druck machen, aber nicht mit einer Maßnahme, dass ich eine Beweislastumkehr habe. Das finde ich ein zu scharfes Schwert und ich wiederhole mich, der öffentliche Arbeitgeber soll doch mal mit gutem Beispiel vorangehen. Denn soweit ich die Statistiken kenne, ist da das große Manko, dass dort nicht in Homeoffice gearbeitet wird.
Eine weitere Maßnahme, die diskutiert wird, ich möchte jetzt nicht alle mit Ihnen durchgehen, aber vielleicht noch eine weitere, das ist die FFP2-Maskenpflicht, insbesondere mit Blick auf den öffentlichen Nahverkehr. Wie beurteilen Sie das?
Also ich weiß, dass FFP2-Masken natürlich sicherer sind als dieser normale Mund-Nasen-Schutz und insofern wäre das eine Maßnahme, die wir diskutieren müssen. Schließlich wollen wir das ja auch in den Alten- und Pflegeeinrichtungen verstärkt einsetzen. Ich muss natürlich auch sicherstellen, dass genügend vorhanden sind und dass jeder Bürger auch die Möglichkeit hat, eine FFP2-Maske zu besorgen. Ansonsten ist das ein diskussionswürdiger Vorschlag, den wir wirklich diskutieren müssen, weil das ist wirklich ein Mittel, wo man sich und andere vor Ansteckung schützen kann.
Nun sind diese Masken sehr teuer. Sie haben schon gesagt, sie müssen allen zur Verfügung stehen. Heißt also für ärmere Menschen unter Umständen hier auch Gratismasken?
Ja, Gratismasken oder den Hartz-IV-Satz erhöhen um diesen Beitrag. Aber ich sage mal, so teuer sind sie nicht. Ich besorge für mein Büro, für meine Mitarbeiter, die zwar häufig im Homeoffice sind, aber manchmal müssen sie eben auch da sein, habe ich FFP2-Masken auf dem freien Markt aus deutscher Produktion bestellt. Die gibt es zwischen 1 € und 1,50 € zu kaufen, wenn Sie mehrere davon bestellen. Also so viel ist das nicht. Aber wer sich das nicht leisten kann, muss natürlich da Hilfen bekommen.
Sagt Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion im Bundestag. Wir bleiben noch bei den Folgen der Pandemie und schauen jetzt auf die finanziellen Aspekte. Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe, die aktuell wegen des Lockdowns geschlossen sind, die können ja Hilfen beantragen. Doch das läuft in vielen Fällen alles andere als rund. Nun soll das System verbessert werden, berichtet Theo Gers.
Das Trostpflaster, das die Wirtschaft für den verlängerten und wahrscheinlich auch verschärften Lockdown bekommt, könnte schon morgen gleich mitverkündet werden. Wirtschaftsminister Altmaier und Finanzminister Scholz wollen zum einen den Zugang zu den Unternehmenshilfen erleichtern. Es sollen aber auch mehr Unternehmen profitieren und mehr Geld bekommen. In vielen Punkten gibt es bereits eine Annäherung.
Ich bin jedenfalls wild entschlossen, zusammen mit meinem Kollegen Altmaier dafür Sorge zu tragen, dass wir diese Wirtschaftshilfen, die wir für die Zeit in diesem Jahr konzipiert haben, noch mal großzügiger ausgestalten.
So klang es gestern Abend bei Olaf Scholz in der Talkrunde der Bild-Zeitung. Verschlanken und vereinfachen wollen beide Minister zunächst den Zugang zur sogenannten Überbrückungshilfe 3, dem derzeit laufenden Programm. Unternehmen sollen künftig Hilfen für jeden Monat erhalten, indem sie einen Umsatzeinbruch von mindestens 30% im Vergleich zum Vorjahresmonat nachweisen können, und zwar rückwirkend auch ab November. Es soll nicht mehr unterschieden werden zwischen Firmen, die von Schließungsauflagen direkt, wie etwa ein Restaurant, oder nur indirekt, wie dessen Lieferant, betroffen sind. Das Hauptkriterium ist der Umsatzrückgang. Dabei geht die Bundesregierung schlicht davon aus, dass ein Unternehmen, das direkt wegen Corona-Auflagen schließen muss, ohnehin höhere Verluste nachweisen kann und dementsprechend auch mehr Hilfen erhalten dürfte als eine von den Auflagen nur indirekt betroffene Firma. Auch größere Unternehmen können künftig stärker gefördert werden. Die maximale Förderhöhe soll von 500.000 auf 1,5 Millionen Euro steigen. Verdreifacht werden auch die Abschlagszahlungen von bisher 50 auf 150.000 Euro. Sorgen, das alles könne zu teuer werden, hat der Finanzminister nicht.
Es wird nichts nicht gemacht, weil wir das Gefühl haben, es geht nicht. Wir haben die Kraft, das Notwendige zu tun.
Tatsächlich hat Olaf Scholz noch Reserven. Im letzten Jahr flossen weit weniger Hilfen ab als erwartet. Dadurch konnte Scholz das Defizit im Bundeshaushalt möglicherweise bei 150 Milliarden Euro halten. Kalkuliert hatte er mit 218 Milliarden. Genaue Zahlen will das Finanzministerium morgen bekannt geben. Die nicht ausgeschöpften Kredite des Vorjahres, dazu die kreditfinanzierten Polster im Haushalt 2021, beides ermöglicht es auch, dem Einzelhandel gezielt zu helfen. Wer wegen des Lockdowns auf seiner Saisonware oder auf verderblichen Gütern sitzen bleibt, soll diese abschreiben können. Und die Abschreibungen zählen künftig auch zu den erstattungsfähigen Fixkosten, verspricht der Finanzminister. Alle Hilfen müssen auch weiterhin mit EU-Recht vereinbar sein. Da haben das Wirtschafts- und das Finanzministerium aus dem PR-Desaster der letzten Woche gelernt und weisen schon jetzt vorsorglich darauf hin. Wer Hilfen von mehr als 1 Million Euro beantragt, muss auch entsprechende Verlustnachweise erbringen. Allerdings will die Bundesregierung in Brüssel diese Begrenzung aufbohren.
Wir sollten Armin Laschet jetzt mit aller Kraft gemeinsam bei seiner verantwortungsvollen Aufgabe unterstützen. Dazu ruft der unterlegene Friedrich Merz in einem Brief an die CDU-Mitglieder auf, indem er sie gleichzeitig auffordert, Armin Laschet in der schriftlichen Wahl als Vorsitzenden zu bestätigen. Ein einendes Signal, das dem neuen Vorsitzenden Laschet helfen könnte, die Partei hinter sich zu versammeln, auch auf dem Weg zu einer möglichen Kanzlerkandidatur. Denn dass die noch keineswegs sicher ist, die CDU auch noch nicht wieder in ruhigem Fahrwasser, das zeichnete sich nach dem Parteitag am Samstag schnell ab. Katharina Hamberger berichtet.
Rainer Haseloff gibt sich zuversichtlich, was die innerparteiliche Geschlossenheit nach der Wahl Armin Laschets zum CDU-Vorsitzenden betrifft.
Jetzt ist die Entscheidung gefallen und wir sind Demokraten und jetzt geht's nach vorne, das ist das Entscheidende,
sagte der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt heute Morgen im Deutschlandfunk. Allerdings kommt gerade aus seinem Landesverband Gegenwind für den neuen Parteivorsitzenden.
Und es ist wirklich schade, dass nun ein Funktionärskandidat gewonnen hat.
So der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion im Landtag in Sachsen-Anhalt, Markus Kurze im ZDF. Das Votum der Basis sei nicht übernommen worden, moniert der Christdemokrat. Merz hat sich selbst immer als Kandidat der Basis inszeniert. Valide Umfragen, dass tatsächlich die Mehrheit der CDU-Mitglieder Merz als Vorsitzenden wollte, gibt es jedoch nicht. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, berichtet im Redaktionsnetzwerk Deutschland über Austrittsgesuche, die nach der Wahl Laschets bei der Bundesgeschäftsstelle der Jugendorganisation eingegangen wären. Er bemüht sich aber gleichzeitig, wie auch andere prominente Christdemokraten, seine Unterstützung für Laschet zu versichern. Nach einem so intensiven Wahlkampf sei eine gewisse Enttäuschung an der Basis. Auch er selbst habe für Friedrich Merz gekämpft. Er werde jetzt mit der gleichen Leidenschaft für den Zusammenhalt der Partei und Armin Laschet werben. Auch die Spitzenkandidatin der CDU für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Susanne Eisenmann, hätte gern Friedrich Merz als Parteivorsitzenden gesehen, sagt aber heute der Badischen Zeitung. Für Ärger oder Frust gäbe es keinen Grund. Es gehöre zur innerparteilichen Demokratie, dass man sich mal mit einem Personalwunsch durchsetze und mal nicht. Auch andere Spitzenpolitiker und Politikerinnen betonen nun die Geschlossenheit der Partei. In einem Superwahljahr mit 6 Landtagswahlen und der Bundestagswahl, so wissen die meisten, schadet innerparteilicher Streit. Ob er die Reihen aber tatsächlich hinter sich schließen kann, hängt vor allem vom neuen Parteichef selbst ab. Den Enttäuschten in der CDU versucht er die Hand zu reichen. All denen, die für andere Bewerber gestimmt haben, will ich zuhören und sie einladen, ihre Ideen für unser Wahlprogramm einzubringen, schreibt der designierte CDU-Chef Laschet auf Twitter. Dass er die CDU zusammenhalten kann, wird ihm offenbar zumindest von der eigenen Partei zugetraut. Laut einer Forsa-Umfrage meinen das 71% der CDU und 57% der CSU-Anhänger und Anhängerinnen. Allerdings geht es um die Kanzlerkandidatur, liegt Laschet mit 21% noch hinter dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, den 36% der Wahlberechtigten eher als Spitzenkandidat der Union sehen. Söder wiederum ist dahingehend noch zurückhaltend, sagt er aber auch.
Natürlich liegt bei der größeren Schwester, wir sind ja nur die kleinere, charmantere Schwester immer, da liegt natürlich immer das Initiativrecht bei der CDU.
So Söder bei Anne Will. Die CSU wird sich wohl nun erst einmal anschauen, wie sich Laschet in den kommenden Wochen als CDU-Chef macht.
Katharina Hamberger berichtete aus Berlin. Dass ihm eine Verhaftung drohte, das war dem Kreml-Kritiker Alexei Nawalny, als er gestern nach Russland zurückkehrte, klar. Und so kam es dann auch. Heute nun wurde Nawalny verurteilt in einem Gericht, das eiligst in einer Polizeistation errichtet wurde. Er muss nun für 30 Tage in Haft, weil er gegen Auflagen seiner Bewährungsstrafe verstoßen habe. Tirko Gries berichtet.
Alexei Nawalny sucht die Auseinandersetzung mit der Staatsmacht. Er rief seine Anhänger heute dazu auf, zu demonstrieren. Nicht für ihn, wie er sagte, sondern für sich selbst. Aus seinem Umfeld hieß es, man wolle nun Demonstrationen in etlichen Städten des Landes für den kommenden Samstag organisieren. Nawalny sagte sinngemäß, die Herrschaft Putins und seiner Freunde fuße darauf, dass man sich fürchte. Sobald wir uns das bewusst machen, auf die Straße gehen, wird das aufhören und sich auflösen. Wir verlieren jeden Tag die Möglichkeiten, die uns die Gegenwart gibt. Jeden Tag verlieren wir unsere Zukunft. Schon 20 Jahre lang werden wir ärmer, unser Land degradiert, unser Bildungssystem wird immer schlechter, unser Gesundheitssystem wird immer armseliger. Das stoppt niemand außer uns. Deshalb rufe ich euch dazu auf, schweigt nicht, widersetzt euch, geht auf die Straßen. Außer uns schützt uns niemand. Wir sind so viele, dass, wenn wir etwas erreichen wollen, es erreichen. Eines stimmt allerdings nicht. Das Einkommen vieler Menschen in Russland wuchs während der ersten Jahre unter Präsident Putin. Die durchschnittlichen Reallöhne sinken erst seit einigen Jahren wieder. Sollte am Samstag demonstriert werden, wird Nawalny nicht teilnehmen können, weil er heute zu einer Arreststrafe von 30 Tagen verurteilt wurde. Er bleibt nun in Gewahrsam, bis eine weitere Gerichtsverhandlung stattfindet, vermutlich Anfang Februar. Dann soll über eine mögliche lange Haftstrafe entschieden werden. Die Umstände des heutigen Kurzverfahrens waren bemerkenswert, wohl aber im Einklang mit russischem Recht. So war in der Polizeidienststelle, wo Nawalny die Nacht verbracht hatte, kurzfristig eine Art Gerichtsraum eingerichtet worden. Seine Anwältin wurde erst wenige Minuten vor Beginn darüber informiert. Die Festnahme des Politikers veranlasste den russischen Außenminister Sergei Lavrov, sich am Vormittag einmal mehr vor allem über Deutschland zu beklagen. Die Bundesrepublik verweigere die Zusammenarbeit mit russischen Behörden. Hören Sie, wenn Sie die Wahrheit erfahren wollen, dann seien Sie höflich und gesetzestreu, erfüllen Sie Ihre Pflicht. Weichen Sie nicht auf Methoden der diplomatischen Pöbelei aus, indem Sie erklären, wir geben euch nichts, weil ihr per Definition andere vergiftet. So werden wir uns nicht unterhalten. So darf man sich nicht verhalten. Zum Verhalten russischer Behörden ist jedoch festzuhalten, dass diese bis heute wegen der Vergiftung Nawalnys keine einzige Ermittlung eingeleitet haben. Viele Beobachter sind sich einig, dass die Bedeutung des Politikers Nawalny noch einmal deutlich zugenommen hat. Stellvertretend für viele hier die Einschätzung von Grigori Judin, Politologe und Philosoph an der Moskauer Hochschule Schaninka. Er sagte im Sender Echo Moskwy: Bis zum Sommer hatte Nawalny in Russland eine begrenzte Bekanntheit. Das halbe Land wusste nicht, wer er ist. Jetzt kennt ihn praktisch das ganze Land. Für ihn interessieren sich nun sogar Gruppen, die das früher nicht getan hätten. Sie haben natürlich noch kein Vertrauen in ihn, aber er hat die Möglichkeit, sie zu adressieren. Bekanntheit ist nicht mit Popularität gleichzusetzen. Aber da Nawalny nicht zur gezähmten Systemopposition zählt, wird er vom Staat offenkundig als gewichtiges Problem betrachtet. Anders lässt sich der Aufwand, der nun betrieben wird, kaum erklären.
Tirko Gries aus Moskau. Das Europaparlament hat morgen kurzfristig eine Debatte zur Festnahme Nawalnys auf die Tagesordnung gesetzt. Die Abgeordneten bereiten auch eine Entschließung vor, die Forderung nach weiteren Sanktionen gegen Moskau beinhalten könnte, so berichtet es die Nachrichtenagentur AFP. Nawalny hatte sich die letzten Monate in Deutschland aufgehalten. Hier hatte er sich von dem Giftanschlag erholt, den europäische Behörden und Regierungen Russland zurechnen. Wie die Berliner Politik auf Nawalnys Festnahme reagiert, berichtet Klaus Remmer.
Im Namen der Bundeskanzlerin und der Bundesregierung verurteilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittag die Verhaftung Alexei Nawalnys.
Die russischen Behörden haben das Opfer eines Mordanschlags mit C-Waffen verhaftet und nicht die Täter. Die Bundesregierung ruft die russische Regierung daher nachdrücklich dazu auf, erstens Herrn Nawalny unverzüglich freizulassen und zweitens die Umstände des Chemiewaffenangriffs auf russischem Boden vollumfänglich aufzuklären. Russland verfügt dafür über alles Notwendige.
Im Deutschlandfunk bezeichnete Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne Nawalny als mutig. Er wisse um die Gefahren, sei sich jedoch der Tatsache bewusst, dass er nur in Russland die Rolle als, Zitat, derzeit einziger Gegenspieler Putins wahrnehmen könne. Zur Kritik des Westens an der russischen Führung sagte Beck:
Was wir in den letzten Jahren erleben, ist, dass Präsident Putin sich überhaupt nicht mehr beeindrucken lässt, wenn zum Beispiel von westlichen Regierungen Protest kommt. Im Gegenteil muss man fast sagen, man hat das Gefühl, es ist inzwischen eine Haltung eingetreten, in dem er sagt, jetzt erst recht.
In der Tonlage ähnlich wie die Bundesregierung haben sich am Vormittag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung der EU-Staaten heißt es, die Politisierung der Justiz sei inakzeptabel. Die EU werde diese Entwicklung in der Gestaltung ihrer Russlandpolitik berücksichtigen. Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen, bekräftigte in diesem Zusammenhang das notwendige europäische Signal Richtung Moskau. Auch deshalb müsse das deutsch-russische Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 endlich gestoppt werden.
Wir stellen uns mit diesem Projekt und haben uns die ganze Zeit, und wir, ist in diesem Fall die Bundesregierung und die SPD und die CDU, gegen die europäischen Interessen und gegen die europäische Solidarität gestellt. Und würde man das ändern, würde man ein europäisches Kraftzentrum gegenüber Russland neu schaffen.
Die mit den Stimmen von SPD und CDU in Mecklenburg-Vorpommern geplante Stiftung zur Unterstützung von Nord Stream 2 bezeichnete Habeck als Gazprom-Stiftung. Das Projekt zu beenden sei auch Aufgabe des neu gewählten CDU-Vorsitzenden Armin Laschet.
Herr Laschet muss die Position seiner Partei, der CDU, korrigieren und sich klar gegen Nord Stream 2 positionieren und die Stiftung, die diese Pipeline ermöglichen soll, verhindern.
Hört man den Regierungssprecher heute, dann sind die Aussichten darauf gering.
Die Position der Bundesregierung zum Projekt Nord Stream 2, das ja ein Projekt der Wirtschaft ist, ist hier oft genug dargelegt worden und sie hat sich nicht geändert.
Steffen Seibert im Beitrag von Klaus Remme. Um 23.37 Uhr schauen wir auf Themen des Tages im Kurzüberblick. In die USA, wo das FBI jetzt die Nationalgarde überprüft. Julia Kastein.
Könnten die Sicherheitskräfte selbst zur Bedrohung werden? Das scheinen US-Militär, Secret Service und FBI zu befürchten und überprüfen deshalb alle 25.000 Nationalgardisten, die am Mittwoch die Amtseinführung von Joe Biden und Kamala Harris in Washington sichern sollen. Der Chef des Heeresamtes im Verteidigungsministerium McCarthy erklärte, noch gäbe es zwar keine konkreten Hinweise und die bisherigen Überprüfungen dieser Mitglieder der Reservestreitkräfte hätten auch nichts ergeben, aber man sei sich der potenziellen Gefahr bewusst und werde alles tun für einen demokratischen Machtwechsel ohne Zwischenfälle. Am Sturm der militanten Trump-Anhänger aufs Kapitol vor knapp 2 Wochen hatten auch mehrere Soldaten privat und in Zivil teilgenommen. Je ein Nationalgardist und ein Armeereservist wurden anschließend festgenommen. Das US-Militär überprüft seine Mitglieder regelmäßig auf extremistische Verbindungen und Tendenzen. Aber dass jetzt auch der Secret Service und das FBI alle Nationalgardisten kontrolliert, die aus den Bundesstaaten nach Washington entsandt werden, ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Die US-Sicherheitsbehörden warnen seit Tagen, dass es vor, während oder auch nach der Amtseinführung zu gewalttätigen Demonstrationen und Anschlägen kommen könnte in Washington oder einer der 50 anderen Landeshauptstädte. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden deshalb überall massiv verstärkt. In Washington ist die Innenstadt rund ums Kapitol weiträumig abgesperrt, 13 U-Bahnhöfe sind dicht. Ab Dienstag werden Brücken geschlossen und am Mittwoch der Luftraum über der Hauptstadt noch weiter eingeschränkt.
In Honduras hatte sich eine Gruppe von Migranten auf den Weg gemacht. Sie wollen in die USA. Heute wurden sie in Guatemala mit Gewalt aufgehalten, berichtet Anne Demmer.
Auf Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, ist zu sehen, wie die Migrantinnen und Migranten versuchen, eine menschliche Mauer zu durchbrechen. Die Sicherheitskräfte setzten Schlagstöcke und Tränengas ein. Laut dem Menschenrechtsbeauftragten in Guatemala, Jordan Rodas, gab es mehrere Verletzte, wie er auf Twitter mitteilte. Die Migranten würden vor Armut und der Gewalt in ihrem Land fliehen. Es dürfe nicht auf diese unmenschliche und brutale Art und Weise gegen sie vorgegangen werden. Ende letzter Woche hatten sich tausende Menschen, darunter auch Familien mit Kleinkindern, in Honduras versammelt, um sich auf den Weg Richtung USA aufzumachen. Mehr als 1.300 Migranten wurden nach Angaben der Behörden in Guatemala bereits zurückgeschickt. In Mexiko, das Land, das sie auf ihrem Weg Richtung Norden durchqueren müssen, wurden währenddessen 500 Sicherheitskräfte der Nationalgarde an die Südgrenze geschickt, um die Migranten aufzuhalten. Es ist die erste Flüchtlingskarawane in diesem Jahr, die sich kurz vor Amtsantritt des zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden am kommenden Mittwoch auf den Weg gemacht hat. Biden hatte angekündigt, dass er ein faires und humanes Einwanderungssystem anstrebt. Von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hieß es, dass auch die neue Regierung nicht ihre Grenzen für Migranten aus Zentralamerika öffnen werde.
10 Tage nach dem Wochenende mit Jahrhundertschnee in Spanien warnen Meteorologen jetzt vor schweren Überschwemmungen. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Auf knapp der Hälfte der Straßen in Spaniens Hauptstadt Madrid liegt noch immer Schnee. Durch den Wechsel von Sonnenschein am Tag und großer Kälte in der Nacht ist er oft zu regelrechten Eisblöcken gefroren. Zugleich kommt die Sonne besonders im Stadtzentrum nur kurz in die engen Gassen, sodass nur wenig Schnee wirklich wegtaut. Die Stadt hat die BürgerInnen deshalb aufgerufen, das Auto weiter stehen zu lassen. Busse, genauer gesagt diejenigen, die wieder fahren, sind deshalb 3 Tage lang kostenlos. Die Stadt schätzt die Kosten durch direkte und indirekte Schäden auf fast 1,5 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte der Bäume in den Parks der Stadt haben Schneebruch erlitten. Auch außerhalb der Hauptstadt, in der autonomen Gemeinschaft Madrid, in Aragon und in Kastilien-La Mancha, gibt es weiterhin Behinderungen durch die Schneemassen. In den nächsten Tagen droht nun neue Gefahr. Die Temperaturen steigen und eine Kette von Regenfronten zieht heran. Dadurch könnte es in weiten Landesteilen zu Überschwemmungen kommen. Besonders im Einzugsgebiet der großen Flüsse Duero und Tajo im Westen, aber auch am Ebro im Osten Spaniens rechnen die Meteorologen mit starkem und lang anhaltendem Regen. Im Westen Galiciens an der Atlantikküste könnten bis zu 150 Liter innerhalb von 72 Stunden fallen. Auch im Süden Andalusiens sind Überschwemmungen möglich. Im Landesinneren rechnen die Meteorologen mit weniger Regen. Trotzdem warnen sie, zusammen mit dem dann schmelzenden Schnee könnte in den Städten genügend Wasser zusammenkommen, um Unterführungen und Tunnels zu überschwemmen.
Die Slowakei verschärft ihre Restriktionen zur Eindämmung der Pandemie. Es beginnt eine landesweite Testkampagne mit erheblichen Einschränkungen auf die Bewegungsfreiheit. Kilian Kirchgessner.
Der Plan, den Premierminister Igor Matovič vorstellte, hat es in sich. 9 Tage lang hat ab sofort jeder Slowake Zeit, sich testen zu lassen. Und nur wer einen negativen Test vorweisen kann, darf danach weiterhin sein Haus verlassen. Wir können uns jetzt heute hier hinstellen und sagen, wir verlassen uns auf den Lockdown. Der senkt die Zahlen, aber wir sehen auch an anderen Ländern, das dauert lang. Nach bisherigen Hochrechnungen kommen wir mit dem Lockdown erst Mitte Februar, vielleicht Ende Februar da raus. Das sei zu langsam. Dank des flächendeckenden Tests könne man die Einschränkungen abkürzen, sagt der slowakische Premierminister. Über dieses Verfahren ließen sich die Überträger des Virus ermitteln und in Quarantäne schicken. Wer nicht zum Test geht, darf deshalb ab dem 26. Januar in der Slowakei zum Beispiel nicht mehr zur Arbeit oder zum Einkaufen gehen. Schon einmal hat die Slowakei Schlagzeilen mit einer groß angelegten Testkampagne gemacht. Im Herbst schaffte es das 5 Millionen Einwohnerland, innerhalb weniger Tage die gesamte Bevölkerung zu testen. An dem neuen Anlauf, der jetzt gestartet ist, wird allerdings Kritik aus den unterschiedlichsten Richtungen laut. Die Opposition etwa beklagt, schon die Daten aus dem ersten Testdurchgang seien nicht gut genutzt worden. Ende Januar, wenn landesweit die Testergebnisse vorliegen, will die Regierung in Bratislava über die weiteren Maßnahmen beraten. Denkbar sind regional abgestufte Einschränkungen.
Für den 18. Januar zieht Bianca van der Au nun eine Börsenbilanz für uns.
Am heutigen Handelstag blieben Impulse von der Wall Street aus. Wegen eines Feiertags wurde an den US-Börsen nicht gehandelt. Wie immer, wenn die Weltleitbörse in New York geschlossen bleibt, ging es auf dem heimischen Parkett ruhig zu. Der DAX drehte nach einem schwachen Start moderat ins Plus und ging mit 13.848 Punkten aus dem Handel. Tagessieger war Adidas. Der Sportartikelhersteller holte Verluste der letzten Tage wieder ein. Die Aktie legte mehr als 4% zu. Unter den DAX-Gewinnern war auch der Münchner Chiphersteller Infineon. Grund ist eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Angesichts des Trends zur E-Mobilität und Digitalisierung sehen Analysten eine robuste Entwicklung für die Chip-Branche. Von besseren Zeiten kann Flughafenbetreiber Fraport derzeit nur träumen. Die Zahlen fürs vergangene Jahr sind ernüchternd. Der größte deutsche Flughafen konnte nur ein Viertel der Fluggäste aus dem Rekordjahr 2019 abfertigen. Das entspricht laut Unternehmen dem Passagierniveau von 1984. Die Fraport-Aktie verliert gut 1,2%. Neben guter Wirtschaftsdaten aus China bestimmte heute die Sorge vor einer neuen Verschärfung der Corona-Maßnahmen die Stimmung an der Börse. Auch Anleger schauen mit Spannung auf das morgige Treffen von Bund und Ländern.
Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei waren zuletzt noch einmal deutlich verkompliziert worden durch den Streit um mögliche Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Deutschland, insbesondere die Bundeskanzlerin, hatte in diesem Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei intensiv vermittelt. Nun war Außenminister Heiko Maas in Ankara zu Gast und traf sich mit seinem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu. Christian Buttgereit berichtet.
Bei seinem letzten Besuch in Ankara sprach Bundesaußenminister Heiko Maas noch von einem Spiel mit dem Feuer, das die Türkei im Gasstreit mit Griechenland betreibe. Heute klang das ganz anders, als der Bundesaußenminister den Grund für die kurzfristig anberaumte Reise erklärte.
Da es in den letzten Tagen und Wochen so viele positive Signale gegeben hat, wollten wir diesen Ball gleich aufnehmen.
Zudem umschmeichelt Staatspräsident Erdogan die EU. Er tut das, seit er befürchten muss, dass der neue US-Präsident Joe Biden gegenüber der Türkei einen härteren Kurs einschlägt als dessen Vorgänger Trump. Plötzlich bekennt sich die Türkei wieder eindeutig zur EU. Und ihr ist dabei an schnellen Erfolgen gelegen, wie Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu deutlich machte.
Zum Beispiel die Visa-Liberalisierung kann unverzüglich beginnen. Oder wir nähern uns dem 5. Jahrestag des Flüchtlingsabkommens. Dieses Abkommen könnte aktualisiert werden. Oder die Erweiterung der Zollunion. Das wären Schritte, von denen beide Seiten profitieren würden.
Erstmal stehen aber die Gespräche mit Griechenland über die türkisch-griechischen Konfliktherde auf der Tagesordnung. Sie sollen am kommenden Montag nach jahrelanger Pause fortgesetzt werden. Einfach dürften sie nicht werden, weiß auch der deutsche Außenminister.
Diese Streitfragen sind sehr kompliziert, aber sie sind auch nicht unlösbar. Es gibt eine Vielzahl von Mechanismen, die auch das Völkerrecht bietet, solche Fragen fair und einvernehmlich zu klären.
Hilfreich dabei die eingangs erwähnten positiven Signale. So hatte die Türkei vor wenigen Tagen ein Forschungsschiff zurückbeordert, das zuvor monatelang Erdgasfelder vor Zypern erkundet und damit Griechen und Zypern gleichermaßen provoziert hatte. Trotz positiver Signale zeichnet sich ein Problem besonders deutlich ab. Die griechische Regierung will nur über die Themen Festlandsockel und ausschließliche Wirtschaftszone verhandeln. Die Türkei möchte alle Konfliktthemen zur Sprache bringen.
Griechenland und die Türkei haben Meinungsverschiedenheiten, die zu Spannungen geführt haben. Die Hoheitsrechte in der Ägäis, zur See und in der Luft zum Beispiel. Sich jetzt nur ein einziges Problem herauszupicken, das ist nicht richtig.
Maas sagte auf Nachfrage, die beiden Minister hätten auch über sogenannte Konsularfälle gesprochen, also Deutsche, die in der Türkei im Gefängnis sitzen oder nicht ausreisen dürfen, sowie die Kölnerin Hozan Cane und deren Tochter Gönül Ers, die wegen Terrorvorwürfen in Istanbul festsitzen. Gegen Ers wird diese Woche ein Urteil erwartet.
Italien hat jetzt neben der Gesundheitskrise auch eine politische Krise zu bewältigen. Das Regierungsbündnis ist auseinandergebrochen. Doch Ministerpräsident Conte versucht, eine neue Allianz zu schmieden. Zwei Vertrauensabstimmungen muss er dafür überstehen. Jörg Seiselberg berichtet.
Die erste Runde geht klar an Giuseppe Conte. Der Ministerpräsident hatte in seiner Rede deutlich gemacht, dass er sich nicht so einfach vom Hof jagen lassen will. Offensiv lud Conte Abgeordnete ein, die politischen Seiten zu wechseln und sich seiner Koalition anzuschließen. All denen, denen das Schicksal Italiens am Herzen liegt, bitte ich heute, helft uns. Gleichzeitig zog Conte in der Abgeordnetenkammer eine klare Linie zum bisherigen Koalitionspartner Matteo Renzi und seiner Partei Italia Viva. Für sie machte Conte deutlich, werde es unter ihm keine Rückkehr in die Koalition geben. Diese Krise hat eine tiefe Wunde gerissen in das Gefüge der Regierung und hat, noch schlimmer, Erschütterung im Land ausgelöst. Daher wird jetzt ein neues Kapitel aufgeschlagen, in dem bisherige fraktionslose Oppositionspolitiker und auch mögliche Überläufer aus der Renzi-Partei dem Regierungschef eine neue Mehrheit im Parlament sichern sollen. Von gutwilligen Kräften sprach Conte in seiner rund einstündigen Rede. Weiter in Unterstützung versicherten Conte in der Debatte die Fünf-Sterne-Bewegung, die Demokratische Partei und die kleine Fraktion der Linken Liberi Uguali. Am Ende erhielt Conte in der Abgeordnetenkammer 321 Stimmen, 5 mehr als die absolute Mehrheit. Nach wie vor offen ist dagegen die Situation im Senat, wo sich Conte ebenfalls einem Vertrauensvotum stellen muss. In der zweiten Parlamentskammer sind die Mehrheitsverhältnisse für den Regierungschef schwieriger. Auch weil die kleinen Parteien der Mitte Conte in der Abgeordnetenkammer die kalte Schulter zeigten. Unter anderem Silvio Berlusconis Forza Italia, die in der Vergangenheit immer mal wieder Sympathien für den parteilosen Juraprofessor hat erkennen lassen. Vizefraktionschef Roberto Occhiuto schloss kategorisch aus, dass sich Forza Italia der bisherigen Koalition anschließt. Stattdessen forderte er: Präsident Conte, kommen Sie Ihrer Pflicht nach und treten Sie zurück. Auch die rechte Lega nutzte die Debatte für Attacken auf Conte. Der Abgeordnete Claudio Borghi hielt dem Regierungschef vor, die Bilanz Italiens in der Corona-Pandemie sei desaströs. Wir sind weltweit auf Platz 1 bei den Todeszahlen pro 1000 Einwohner. Also, worüber reden wir hier? Unter anderem über Verantwortungsgefühl, sagt Conte. Seine Koalition werde auch weiterhin stehen für eine reformorientierte Politik gegen, Zitat, nationalistisches Abdriften und souveränistische Logik. Vertreter der Renzi-Partei Italia Viva machten in der Debatte zwar deutlich, dass sie trotz des Koalitionsbruchs für eine reform- und europafreundliche Politik zur Verfügung stünden, wenn Conte bereit sei, unter anderem bei den Hilfen für das Gesundheitssystem nachzubessern und entsprechende Angebote der Europäischen Union in Anspruch zu nehmen. Conte sagte in der Debatte zu diesem Angebot zwar energisch nein, trotzdem stimmten die Italia Viva-Abgeordneten nicht gegen Conte, sondern enthielten sich. Tun sie das auch im Senat, hätte es der Regierungschef leichter, in der zweiten Parlamentskammer zumindest eine einfache Mehrheit zu erreichen, um dann mit seinem bisherigen Kabinett zumindest als Minderheitsregierung weiter zu regieren.
In Uganda hat der amtierende Präsident die Präsidentschaftswahl gewonnen, nachdem der Wahlkampf in dem ostafrikanischen Land vom brutalen Vorgehen der Regierung gegen Oppositionskandidaten überschattet worden war. Fürchten diese nun um ihr Leben und wollen die Wahl anfechten, berichtet Antje Diekans.
Für die Unterstützer von Oppositionskandidat Bobi Wine ist die Wahl in Uganda noch nicht beendet. Der stellvertretende Vorsitzende seiner Partei sagt auf einer Pressekonferenz, das Ergebnis sei gefälscht. Wir haben Beweise dafür, dass Wahlzettel schon vorab in die Urnen geworfen und noch weitere Verstöße gegen das Recht begangen wurden. Wenn wir alles sortiert haben, werden wir Schritte einleiten, um gegen diesen Betrug vorzugehen. Dem offiziellen Ergebnis zufolge hat Amtsinhaber Yoweri Museveni mit fast 60% der Stimmen gewonnen. Der Langzeitpräsident ist schon seit 35 Jahren in Uganda an der Macht. Viele hatten seinem Herausforderer Bobi Wine, einem Afrobeat-Sänger, der schon seit einigen Jahren im Parlament sitzt, gute Chancen eingeräumt. Denn vor allem viele junge Wähler in Uganda wollten einen Wechsel. Doch nach Bekanntgabe des Resultats feierten auf den Straßen wieder die Anhänger Musevenis. Ich bin so froh, dass er weiter an der Spitze steht. Er bleibt unser Präsident. Museveni selbst hielt seine Rede an die Nation in einer Soldatenuniform mit Tarnmuster. Eine Erinnerung an die Tage, als der frühere Rebellenführer in Uganda die Macht übernommen hatte. Viele sahen darin auch einen Hinweis, dass er Widerstand sofort niederschlagen will. Nach seiner Darstellung sind die Wahlen absolut frei und fair verlaufen. Ich glaube, das könnte die betrugfreiste Wahl seit 1962 werden. Wir hatten in Uganda immer ein Problem damit, dass Leute das Ergebnis fälschen wollten. Musevenis Herausforderer Bobi Wine steht währenddessen nach eigenen Angaben unter Hausarrest. Soldaten haben sein Grundstück umstellt. Ein Sprecher der Regierung sagte, das geschehe, um Bobi Wine zu schützen. Doch das glaubt der Politiker nicht. Ich weiß, dass sie mein Leben bedrohen. Sie wollen, dass solche Übergriffe alltäglich erscheinen. Wenn sie mir dann letztendlich etwas Fürchterliches antun, ist das schon die Normalität. Das Fernsehen in Uganda berichtet, dass bei Unruhen nahe der Hauptstadt Kampala Sicherheitskräfte zwei Menschen getötet haben. Mehrere wurden festgenommen. Die Afrikanische Union, die einige Beobachter zur Wahl geschickt hatte, hat noch nicht offiziell zum Ablauf Stellung genommen.
Antje Diekans berichtete über die Präsidentschaftswahl in Uganda. Um 23.53 Uhr kommen wir zum Blick in die Zeitungen von morgen, die Deutschlandfunk-Presseschau.
Zahlreiche Zeitungen kommentieren die Festnahme des russischen Oppositionellen Nawalny. Die Augsburger Allgemeine schreibt, wer sehen wollte, wie Mut wirklich aussieht, musste nur in das fast todesmutig entschlossene Gesicht des Kreml-Kritikers Nawalny schauen, als dieser in Berlin ein Flugzeug bestieg, um nach Moskau zu fliegen. Also in die Stadt, in der Menschen Macht ausüben, die ihn aller Indizienlage nach zu vergiften versuchten und, zumindest vorläufig, prompt ins Gefängnis steckten. Die Nürnberger Nachrichten betonen, das Hauruck-Verfahren, mit dem Nawalny nun zu 30 Tagen Haft verurteilt wurde, ist eine Farce und ein Fehler von Präsident Putin. Er sorgt selbst dafür, dass sein gefährlichster Gegner noch populärer wird als Held hinter Gittern. Nawalny hat die Nervenprobe gegen den Kreml gewonnen, urteilt die Süddeutsche Zeitung. Jeder konnte sehen, für wie bedrohlich der Kreml ihn tatsächlich hält. Doch wie es weitergeht, ist offen. Sicher nicht gut, weder für Nawalny, der gleich nach seiner Rückkehr verurteilt worden ist, noch für seine Unterstützer, die hilflos zuschauen müssen. Aber eben auch nicht für den Kreml, der den Kritiker lieber im Exil gesehen hätte. Auch die Stuttgarter Nachrichten schauen auf die Zukunft. Es ist in der Geschichte der Revolution vorgekommen, dass es Menschen aus dem Gefängnis heraus an die Spitze eines Staates katapultiert hat. Deutlich häufiger sind die Fälle, in denen es vom Gefängnis aus auf den Friedhof ging. Diese Gefahr besteht nach wie vor. Und eine große Unklarheit bleibt ohnehin. Ob der Nationalist Nawalny tatsächlich gut für Russland wäre, das ist keinesfalls ausgemacht. Vor dem morgigen Bund-Länder-Treffen zur Corona-Pandemie überlegen die Zeitungen, welche Optionen es gibt. Eines jedenfalls geht nicht, schreibt der Münchner Merkur. Jetzt, da die Lage in den Intensivstationen sich endlich bessert und die Inzidenzen sinken, einfach abermals die Begründung zu wechseln und den Lockdown erneut zu verschärfen, nun eben unter Hinweis auf die drohende Briten-Mutation. Die Bürger brauchen ein Stück Verlässlichkeit. Dass wir noch eine Weile auf Sicht fahren müssen, wissen die Menschen, auch ohne, dass man ihnen den Zeigefinger täglich drohend unter die Nase hält. Und die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, jetzt auch noch Ausgangssperren? Zweifellos sind die Infektionszahlen für eine Entwarnung immer noch viel zu hoch. Es ist aber unwahrscheinlich, dass abendliche und nächtliche Ausgangssperren bei schmuddelig kaltem Winterwetter die Zahl der Kontakte signifikant senken werden. Es könnte sogar das Gegenteil eintreten, wenn die Menschen kurz vor Toresschluss noch schnell zum Supermarkt strömen oder wenn wegen der als unsinnig empfundenen Freiheitsbeschränkungen generell das Vertrauen in die Verhältnismäßigkeit der Corona-Abwehrmaßnahmen sinkt.
Die Presseschau, Redaktion Milena Reimann, die Sprecherin war Marion Meinker und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht. Tschüss.